Ich grüße dich hier bei Teki, deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Mein Name ist Sandra und wir sprechen heute über etwas, das ich euch schon lange versprochen habe. Und da habe ich jetzt schön dran gearbeitet, und zwar über die Endzeitprophezeiungen der ägyptischen Bibel, das Ende der Lüge und die sieben Siegel des Herzens. Ja, lass uns gleich einsteigen. Also, wenn wir das Wort Endzeit hören, da denken natürlich viele von euch gleich an Krieg und Naturkatastrophen, den Untergang der Welt, was auch immer, an Bilder aus der Offenbarung, an Feuer, Erdbeben, Plagen und ein letztes Gericht. Aber wer sich mal mit der äthiopischen Bibel beschäftigt hat, das sind einige alte Texte, die eröffnen wirklich nochmal eine ganz andere Sicht. Sie sprechen zwar ebenfalls von Erschütterungen und falschen Führern und großen Veränderungen, aber dahinter, hinter diesen äußeren Bildern, liegt eine viel tiefere Warnung für die heutige Zeit. Die Welt, die geht nicht erst dann unter, wenn Gebäude einstürzen, nicht erst, wenn die Materie betroffen ist, sondern sie beginnt unterzugehen, wenn im Menschen gewisse Qualitäten verschwinden, wie Wahrheit, Mitgefühl und sein Gewissen. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Nicht darüber, ob morgen die Welt untergeht, sondern darüber, was diese alten Schriften unter Endzeit eigentlich verstanden haben und warum diese Bilder heute so erstaunlich vertraut wirken. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viel in der heutigen Zeit zu erkennen. Und vielleicht kennst du auch meinen Podcast »Der letzte Krieg«, in dem ich über die Schriftrollen vom Toten Meer gesprochen habe. Und diese Funde, die haben ja gezeigt, dass die religiöse Überlieferung wesentlich vielfältiger ist, als es unsere heutige Bibel vermuten lässt. Auch die äthiopisch-orthodoxe Kirche hat Texte bewahrt, die im westlichen Christentum kaum bekannt sind. Die Bibel, also diese äthiopische Bibel, umfasst traditionell 81 Bücher. Und dazu gehören zum Beispiel das vollständige Buch Henoch, das ist ja noch recht bekannt, und auch das Buch der Jubiläen. Und zum weiteren kirchlichen Schriftenkreis zählen außerdem noch das Buch des Bundes, die äthiopische Didaskalia und die Synodos. Manche dieser Texte wurden in Ge'ez überliefert, also dieser alten liturgischen Sprache aus Äthiopien. Und es ist wichtig, weil diese Traditionen das Christentum aus wirklich einem anderen Blickwinkel betrachtet haben und noch immer betrachten. Die Endzeit ist da nicht nur irgendwie ein Datum, sondern sie ist eine geistige Prüfung für die Menschheit. Sie zeigt, was geschieht, wenn der Mensch äußerlich religiös bleibt und innerlich aber die Verbindung zum Göttlichen verliert. Lass uns mal auf die einzelnen Bücher blicken. Das Buch Henoch, da geht es um eine gestörte göttliche Ordnung. Also im Westen war dieses Buch über Jahrhunderte praktisch verschwunden, obwohl im neutestamentlichen Judasbrief sogar darauf Bezug genommen wurde. Vollständig erhalten ist es aber in der äthiopischen Überlieferung geblieben. Und Henoch, das ist ganz interessant, erzählt von den sogenannten Wächtern. Geistige Wesen überschreiten eine Grenze, greifen in die menschliche Entwicklung ein und vermitteln ein Wissen, für das der Mensch innerlich noch nicht reif ist. Und daraus entstehen Gewalt, Machtmissbrauch und eine zunehmende Unordnung. Ob wir das jetzt wörtlich, symbolisch oder auf nochmal anderen Ebenen lesen, das ist nicht das Entscheidende. Aber interessant ist das enthaltene Prinzip: Wissen ohne Bewusstsein führt nicht automatisch zur Entwicklung. Und es ist wichtig, lass uns das für später merken. Vielleicht kennst du das auch aus unserer Zeit. Noch nie hatte die Menschheit so viel technisches Wissen, also mal nicht so weit, wie wir offiziell wissen. Zurück, die letzten paar hundert Jahre. Wir können in Sekunden mit der ganzen Welt kommunizieren. Wir können Gene verändern, künstliche Intelligenz entwickeln, riesige Datenmengen auswerten, was auch immer. aber sind deswegen Mitgefühl und Weisheit und Verantwortungsbewusstsein im gleichen Maß gewachsen? Und genau das will uns das Buch Henoch vermitteln. Genau hier wird es aktuell. Denn die eigene Gefahr ist nicht das Wissen, ist nicht die Technologie. Die Gefahr entsteht, wenn die Macht schneller wächst als das menschliche Gewissen. Eine Fähigkeit, die wird nicht automatisch lichtvoll oder lebensfreundlich genutzt, nur weil sie vorhanden ist. Entscheidend ist das Bewusstsein, aus dem heraus sie angewendet wird. Und immer, wenn im Menschen noch ungeklärte Angst da ist, Gier da ist, Lebensunfreundlichkeit da ist, Minderwertigkeit da ist, Machtbedürfnisse da sind, dann wirken die durch jede Technologie hindurch. Und deswegen sage ich immer, wir dürfen in dieser Zeit alles, was uns zur Verfügung steht, äußerst weise nutzen. Es geht nicht darum, irgendetwas zu verteufeln oder jetzt zu sagen, ich nutze keine KI, ich will das alles nicht. Das steht dir natürlich frei, aber das ist nicht der allgemeine Weg für die Menschheit, sondern der allgemeine Weg ist, wenn wir äußerlich immer mächtiger und innerlich immer unreifer werden, dann müssen wir was ändern. Dann müssen wir auf unsere eigene Entwicklung schauen, unsere eigene innere Weisheit wieder erwecken. Und diese erste Endzeitwarnung damit praktisch zunichte machen, entkräften. Ja, das Buch der Jubiläen ist das zweite Buch, das ich euch vorstellen möchte. Da geht es um Erinnerung, Ordnung und Zyklen. Dieses Buch ordnet die Geschichte praktisch in Zeitzyklen und erinnert den Menschen daran, dass das Leben nicht beliebig ist, dass Handlungen Folgen haben und dass sogar jede Generation etwas von der vorherigen übernimmt und auch wiederum an die Nachkommen weitergibt. Und es passt natürlich erstaunlich gut zu dem, was wir in Tilki über Ahnenlinien und kollektive Felder wissen. Wir beginnen niemals bei Null. Wir werden in Überzeugungen und Ängste und Loyalitäten und ungelöste Erfahrungen hineingeboren. Was eine Generation nicht erlöst hat, das wird häufig von der nächsten weitergetragen. Und es ist keine Strafe. Das ist einfach nur eine offene Aufgabe. Und vielleicht kennst du das, in einer Familie wiederholen sich über Generationen dieselben Beziehungskonflikte oder Ängste oder Krankheiten. Vielleicht gibt es immer wieder Verlust oder Mangel oder Abhängigkeit oder das Gefühl, nicht wirklich frei leben zu können. Und ja, die Menschen, die verändern sich äußerlich, aber das Grundmuster, das bleibt so lange, bis wir es wirklich bewusst erlösen. Und die Endzeit ist aus dieser Sicht der Punkt, an dem ein alter Zyklus nicht mehr weitergeführt werden kann. Die Verdichtung wird so stark, dass wir uns entscheiden müssen, wiederholen wir das Muster nochmal oder lösen wir es jetzt endlich? Und damit wird Endzeit zu einer, ja, recht intimen Frage. Welche alte Welt lebt noch in dir? Welche Überzeugung, welche Angst oder welche familiäre Bindung darf mit dir jetzt enden, damit sie nicht weitergegeben muss an deine Nachkommen? Das Ende eines Zyklus ist nicht automatisch Zerstörung. Es kann Erlösung sein, wenn wir richtig damit umgehen. Und das dritte Buch ist das Buch des Bundes. Da geht es darum, wenn Religion ihre Seele verliert. Es ist auch als Testament unseres Herrn bekannt. Es enthält praktisch kirchliche Ordnungen und eben eine Überlieferung, die als Rede des auferstandenen Jesus an seine Jünger verstanden wird. Der Grundgedanke ist deutlich, eine religiöse Form, egal welche, besitzt nur dann Wert, wenn sie von einem lebendigen Geist getragen wird. Regeln, Ämter und Gebäude können den Glauben nicht ersetzen. Und vielleicht kennst du das auch außerhalb der Religion. Eine Institution spricht irgendwie von Menschlichkeit, behandelt aber Menschen wie Zahlen. oder ein Unternehmen wirbt mit wunderschönen Bildern von Gemeinschaft, während intern aber Konkurrenz oder Angst herrschen. Jemand spricht ständig von Liebe, kontrolliert aber jeden Menschen in seinem Umfeld. Und dann sind eben Form und Inhalt oder Äußeres und Inneres voneinander getrennt. Und genau das ist die zentrale Endzeitwarnung in diesem Buch. Der Name Gottes kann überall sichtbar sein, während sein Geist kaum noch gelebt wird. Menschen können richtige Worte benutzen und trotzdem aus Gier, Angst oder Machtstreben handeln. Und deshalb sind falsche Hirten nicht nur geistliche. Ein falscher Hirte ist jeder, der Menschen täuscht, von sich abhängig macht, statt sie in ihre eigene Verbindung zu Wahrheit und Gewissen zu führen. Er verspricht eine Sicherheit, eine gewisse Sicherheit zumindest, verlangt aber dafür Unterordnung. Und die alten Texte, die richten den Blick damit nicht zuerst auf die Bösen da draußen, so wie wir das oft gelernt haben zu tun, sondern sie fragen jeden von uns, wo benutze ich eine gute Form, um etwas Ungeklärtes zu verdecken? Also wo trage ich Masken in meinem Leben? Wo schlüpfe ich in Rollen? Wo spreche ich von einer Wahrheit, die ich selbst aber gar nicht lebe? Und eine Religion ohne einen lebendigen Geist ist eine Hülle. Und das gilt auch für jede spirituelle Tradition. Und so eine Hülle kann sehr beeindruckend aussehen, obwohl sie innerlich bereits leer ist. Und dasselbe ist wirklich auf jede Lehre anzuwenden, die nur als Regelwerk besteht, ohne wirklich beseelt zu sein. Ja, und das vierte Buch und letzte, das ich euch vorstellen möchte, ist die Didaskalia. Da geht es um Verantwortung im gelebten Alltag. Diese Didaskalia ist keine geheime Sammlung von Weltuntergangsvisionen, sondern vor allem als Ordnung des christlichen Lebens zu verstehen. Also wie sollen Menschen miteinander umgehen? Welche Verantwortung sollen sie tragen? Welche Verantwortung tragen die Führenden? Wie schützt die Gemeinschaft Schwache, Kranke, Alte? Wie bleibt der Glaube im Alltag glaubwürdig? Und genau darin liegt praktisch von diesem Buch die Endzeitbotschaft. Denn der geistige Zustand einer Gesellschaft, der zeigt sich nicht an den großen Worten, sondern daran, wie sie mit den Verletzlichen umgeht, wie sie Probleme löst, wie sie Herausforderungen meistert, wie sie arme, kranke, Kinder, alte Menschen, aber auch fremde oder ausgegrenzte, spezielle Menschen behandelt. Weil so eine Gesellschaft, die kann technisch hochentwickelt sein und gleichzeitig immer kälter werden. Und sie kann von Freiheit sprechen, während immer mehr Menschen innerlich abhängig und erschöpft und orientierungslos sind. Und das können wir gerade, glaube ich, sehr, sehr schön beobachten, wie das auch im deutschsprachigen Raum geschieht. Sie kann Demokratie predigen, sich aber immer mehr in Richtung Diktatur bewegen. Sie kann ununterbrochen kommunizieren und dennoch echte Begegnung verlieren. Also wenn nur noch von einer Seite kommuniziert wird, ohne dass jemand Mitspracherecht hat, ohne dass zugehört wird, dann ist das so. Und die Didaskalia führt uns praktisch zurück zur Verantwortung. Nicht die Größe einer Kirche oder Bewegung zeigt die geistige Qualität, sondern das Entscheidende ist, ob durch sie Liebe, Wahrhaftigkeit und Geborgenheit entstehen. Also die eigentliche Endzeit beginnt dort, wo Menschen abgestumpft sind und sich nicht mehr wirklich berühren lassen. In diesen Schriften sind so Warnzeichen drin. Und wenn wir die zusammenfassen und auf unsere Gegenwart beziehen, dann lassen sich vier Phasen erkennen. Und ich formuliere die jetzt bewusst als heutige Deutung, nicht als wörtliche Liste aus jedem einzelnen alten Buch. Da würden wir noch übermorgen dran sitzen. Also die erste Phase ist das Zeitalter des Vergessens. Der Mensch vergisst also, wer er ist. Er kennt immer mehr Fakten, verliert aber den Zugang zum wahren Wissen, zum inneren Wissen, zur Weisheit. Wahrheit wird nicht mehr gesucht, sondern praktisch passend gemacht. Die zweite Phase ist das Zeitalter des Spektakels. Das heißt, Aufmerksamkeit wird nach außen gelenkt. Was laut, emotional oder schockierend ist, verdrängt das Leise und Wesentliche. Also Filme, Podcasts, Videos, Nachrichten, all das wird uns angeboten. Aber dieses Angebot ist eigentlich nicht das Problem. Das Problem ist, wenn wir uns dauerhaft davon abhalten lassen, uns selbst zu begegnen. Und wir entscheiden, was wir anschalten. Wir entscheiden, wo wir dranbleiben und wo nicht. Wo wir ins Laute gehen und wo wir ins Leise gehen. Ich komme aber später noch dazu, warum das manche Menschen einfach gar nicht können. Das Leise nicht aushalten können. Die dritte Phase ist das Zeitalter der falschen Hirten. Also Menschen folgen denen, die einfache Antworten und starke Feindbilder anbieten. Verantwortung wird abgegeben, weil Eigenverantwortung anstrengender ist als Gehorsam oder Anpassung. Ich möchte den Satz nochmal wiederholen, weil ich den so wichtig finde. Verantwortung wird abgegeben, weil Eigenverantwortung anstrengender ist als Gehorsam oder Anpassung. Die vierte Phase ist dann das große Schweigen. Damit ist nicht äußere Stille gemeint, die auf einmal kommt, sondern im Gegenteil, vielleicht war die Welt noch nie so laut. Gemeint ist das Verstummen des inneren Menschen. Er lehnt sich schon gar nicht mehr auf, die Intuition wird nicht mehr gehört, das Gewissen wird übergangen. Das Herz reagiert kaum noch. Und vielleicht erkennst du etwas von diesen vier Phasen in unserer Gegenwart oder Vergangenheit. Aber der Sinn einer Prophezeiung, der besteht niemals darin, Angst zu erzeugen. Ganz wichtig. Gut, ich kann nicht für andere sprechen, aber der Sinn dieser alten, tiefen Prophezeiungen für die heutige Zeit, das sind Warnungen. Und Warnungen sind immer nur sinnvoll, wenn andere Entscheidungen möglich sind. Und damit wird die Macht wieder uns Menschen gegeben. Und da möchte ich jetzt in das Lösungsorientierte kommen mit dir, und zwar zu den sieben Siegeln des Herzens. Die alten Endzeitmotive können wir gut mit Teki verbinden. Ich nenne diese inneren Blockaden die sieben Siegel des Herzens. Und es ist eine spirituelle Deutung, keine wörtliche Aufzählung aus der äthiopischen Bibel. Das erste Siegel ist Komfort. Also die Komfortzone ist dir vielleicht bekannt. Das bedeutet nicht Erholung oder Wohlstand, sondern die innere Entscheidung, Wahrheit zu vermeiden, sobald sie unbequem wird. In der Komfortzone bleiben, kein Risiko eingehen, sich anpassen. Und mit Teki können wir ganz wunderbar die Themen transformieren, die uns davon abhalten, wirklich echt zu sein, die eigenen Gedanken zu denken, die eigene Meinung zu haben und unser eigenes Seelenradio wieder laut zu drehen und nur diesem zu folgen. Und das zweite Siegel ist Stolz. Stolz sagt, ich weiß alles. Ich bin unfehlbar. Und dadurch wird Entwicklung unmöglich. In dem Moment, wo du dich nicht mehr selber reflektieren kannst, dann wirst du aus einem wundervollen, fließenden, energievollen Geschöpf, das du warst, zu Zement. Du zementierst dich ein auf deinem aktuellen Lebensstand, ohne irgendwie in Bewegung zu bleiben. Und mit Teki kannst du an dieser Stelle die Ursachen für deine darunterliegenden Ängste transformieren, wie zum Beispiel die Angst, schwach zu sein oder die Angst, Ansehen zu verlieren, die Angst, dass jemand anderes größer sein könnte als du und so weiter. Und das dritte Siegel ist die Angst mit all ihren Gesichtern. Angst macht uns immer handlungsunfähig. Sie lässt uns an alten Strukturen festhalten, selbst wenn wir längst spüren, dass sie gar nicht mehr stimmen. Vor allem im zwischenmenschlichen Bereich sind wir oft viel zu unflexibel und halten an Verbindungen fest, die gar nicht mehr authentisch sind. Wir scheuen das Gespräch, wir scheuen die Trennung, wir haben Angst vor der Veränderung, vor den Konsequenzen. Aber genau das ist Leben, ist Lebendigkeit. Und hier kannst du mit Tiki auch ganz wundervoll wirken und dich immer mehr auf deinen wahren Seelenweg einschwingen, deine Seelenverwandten erkennen und alles loslassen, was dem nicht mehr dient, was dich nur aufhält. Das vierte Siegel ist Ablenkung. Wir beschäftigen uns ständig, damit wir nicht fühlen müssen, was in uns nach Heilung ruft. Das Laute überlagert das Leise, das Außen überlagert das Innen. Und wenn du das wieder ändern möchtest, dann kannst du das ganz einfach im Alltag tun, indem du deine Ablenkung ganz bewusst reduzierst. Und dann, und das ist der Schlüssel, dabei beobachtest, was das mit dir macht. Fühlst du dich fein, wirst du vielleicht sogar ruhiger, wunderbar. Wenn aber was hochkommt, dann hast du damit den Grund erkannt, warum du dich immer abgelenkt hast, um das nicht hochkommen zu lassen. Und mit Tiki kannst du jetzt transformierend und erlösend wirken, ohne wieder in die Ablenkung und damit ja Verdrängung zu gehen. Du kannst das Ding hochkommen lassen, egal was es ist, und bewusst erlösen. Das fünfte Siegel ist falsche Gemeinschaft. Wir passen uns an, um irgendwo dazuzugehören und verraten dabei unsere eigene Wahrnehmung. Und es betrifft den zwischenmenschlichen Bereich, aber auch eben die Bereiche, in denen wir uns mit mehreren anderen Menschen connecten, also Vereine, Firmen, deine Arbeitsstelle, Sportgruppen und so weiter, eben alle Bereiche, wo du nicht du selbst bist, sondern dich anpasst. Und je mehr du mit Tiki dein wahres Selbst freilegst, umso weniger wird es für dich gehen. Und du wirst dein Umfeld neu sortieren. Das sechste Siegel ist falsche Barmherzigkeit. Wir nennen etwas Liebe, obwohl wir aus Angst handeln, keine Grenzen setzen können oder in entsprechender Weise wahrgenommen werden wollen. Wir verhindern die Konsequenz, die Entwicklung ermöglichen würde. Ich habe dazu auch in den Podcasts Verantwortung und weiblicher Narzissmus gesprochen. Wenn wir uns darüber definieren, ein Gutmensch zu sein, dann kann sich das im Privaten zeigen, aber auch Ausmaße im politischen und aktivistischen Bereich annehmen. Und da gilt es einfach zu prüfen, wer bist du wirklich? Was ist deine wahre Motivation? Was an deinem Helfen wollen ist wirklich von Herzen? Und was ist ein Programm, dass du jetzt endlich mit Tiki transformieren darfst, um wirklich frei und in Einklang mit deiner Seelenkraft zu handeln. Ja, und das siebte Siegel ist Religion als leere Hülle. Wir halten an Worten, Ritualen oder spirituellen Bildern fest, ohne dass sie unser Leben, unser Handeln, unser Wirken verändern. Ja, und wir lösen dieses Siegel eben niemals, indem wir gegen sie kämpfen. Mit Tiki schauen wir immer zuerst, welche Erfahrung und welche innere Überzeugung hinter einem Muster liegt, also in dem Fall hinter einem Siegel liegt. Vielleicht schützt Komfort vor einer alten Überforderung. Oder vielleicht verbirgt sich hinter Stolz die Angst, unbedeutend zu sein. Vielleicht stammt die Anpassung aus einer Ahnenlinie, in der Eigenständigkeit gefährlich war. Was auch immer, du kannst es wahrnehmen und du kannst es lösen. Und dann lösen wir nicht nur das sichtbare Verhalten, sondern die tiefe Ursache, also gespeicherte Emotionen, Glaubenssätze, Loyalitäten, Traumen und die ganzen energetischen Verstrickungen. Wir bringen das, was bisher im Unbewussten gewirkt hat, zurück ins Bewusstsein und damit bricht das Siegel auf. Wahrheit darf wieder gefühlt werden. Ja, und in vielen Endzeitüberlieferungen warten Menschen auf einen Retter. so ein Zeichen am Himmel oder ein außergewöhnliches Ereignis. Aber was, wenn der letzte Zeuge gar kein einzelner Retter ist? Was, wenn es eine Generation gewöhnlicher Menschen ist, die beginnt, dem eigenen Gewissen wieder zu vertrauen? Menschen, die nicht jede laute Behauptung einfach übernehmen. Menschen, die ihre Schatten anschauen, statt sie auf andere zu projizieren. Menschen, die Wahrheit nicht als Waffe benutzen und die sich weder durch Angst noch durch Komfort kaufen lassen. Vielleicht kennst du diese Entscheidung aus deinem eigenen Leben. Du könntest schweigen und dazugehören oder du sprichst aus, was du wahrnimmst. Du könntest ein altes Muster wiederholen oder du beendest es jetzt. Du könntest auf den Schuldigen zeigen oder du schaust zuerst, welcher Anteil in dir noch in Resonanz ist. Und so betrachtet ist der letzte Zeuge das erwachte Gewissen im Menschen oder anders gesprochen das erwachte Bewusstsein. Und genau hier liegt die Hoffnung von diesen äthiopischen Texten. Das Gericht ist nicht nur ein äußeres Ereignis. Das Gericht ist der Moment der Unterscheidung. Was ist echt und was unecht? Was ist nur Fassade? Was dient dem Leben, lebensfreundlich? Und was nährt Angst, Abhängigkeit und Trennung, ist also lebensfeindlich? Und das Ende ist ganz einfach da, wo die Lüge ihre Kraft verliert. Dann ist es vorbei. Und wir leben gerade tatsächlich in so einer Endzeit, nicht unbedingt, weil die Erde morgen untergeht, sondern weil eine bestimmte Art des Menschseins an ihre Grenzen gekommen ist. Wissen ohne Weisheit, Macht ohne Verantwortung, Religion ohne lebendigen Geist, Kommunikation ohne Begegnung, Komfort ohne Freiheit. Diese äthiopische Bibel hat Texte bewahrt, die uns daran erinnern, dass äußere Krisen immer auch innere Fragen stellen. Henoch fragt, ob unser Bewusstsein mit unserer Macht gewachsen ist. Die Jubiläen fragen, welche Zyklen wir weitertragen. Und das Buch des Bundes fragt, ob unsere Formen noch von Geist erfüllt sind. Die Didaskalia fragt, wie wir mit den Schwächsten umgehen. Und Teki fügt eine Frage hinzu. Welches Siegel in deinem Herzen halten die alte Welt noch fest? Was in dir dient noch der alten Matrix? Und du musst nicht alles auf einmal lösen. Vielleicht genügt heute einfach eins. Schau dir eine Angst an, die du nicht länger verdrängst, eine Wahrheit, die du dir eingestehst, eine Loyalität, die du jetzt in Liebe beendest, weil sie dir nicht mehr dient. Eine Rolle, die du nicht mehr spielen möchtest. Irgendwas, fang einfach an. Und morgen was anderes und nächste Woche wieder was anderes. Prophezeiungen sind niemals festgeschriebene Urteile. Sie zeigen eine mögliche Entwicklung, wenn der Mensch seinen Kurs nicht verändert. Und genau darin liegt ja die Chance. Die Zukunft ist nicht nur irgendwas, was auf uns zukommt, sondern sie entsteht aus dem, was wir heute sind. Und vielleicht ist das Ende, von dem die alten Texte sprechen, nicht das Ende des Lebens, sondern einfach nur das Ende der Lüge. Und ich hoffe, ich habe dir heute ganz viel, ja, Inspiration mitgegeben. Vielleicht hörst du diesen Podcast nochmal an, vielleicht teilst du ihn mit Menschen, die sich auch mit diesen Fragen auseinandersetzen oder auseinandersetzen sollten. Ich hoffe, dass ein Same gepflanzt wurde, der sprießen darf. Und ich möchte heute mit einem Gedicht wieder enden, das lautet: Wenn die Siegel fallen. Wenn alte Worte wieder klingen, nicht um uns Angst zu bringen, sondern als Licht in dunkler Zeit, dann ist das Herz vielleicht bereit. Was lange schwieg, darf sich nun zeigen, was uns beherrschte, darf sich neigen. Die Angst verliert ihr altes Recht. Die Wahrheit atmet, still und echt. Ein Siegel fällt, ein Blick wird klar. Wir sehen neu, was immer war. Nicht Feuer löscht die Erde aus. Wo Wahrheit lebt, kehrt Licht nach Haus. Und wenn die alte Lüge geht, weil ein erwachtes Herz versteht, dann endet nicht das Leben hier. Eine neue Welt beginnt in dir.